Liebe Freunde, ein Ausleger hat einmal gesagt, die Evangelien im Neuen Testament seien Passionsberichte mit langem Vorspann. Ich möchte das gern noch erweitern. Die ganze Bibel ist ein einziges großes Passionsbuch Gottes. Und das aus zwei Gründen. Wenn jemand ein Hobby hat, das seine ganze Freizeit erfüllt, also wenn jemand zum Beispiel wie verrückt Telefonkarten sammelt, dann ist das ein leidenschaftlicher Telefonkartensammler, ein Telefonkartensammler aus Passion. Die Bibel ist das Passionsbuch Gottes, weil sie von der ersten bis zur letzten Seite voll ist. Von der einen großen Leidenschaft Gottes, durch die er umgetrieben ist. Seine Liebe zu uns. Und die Bibel ist wie eine einzige Kette von Liebesbeweisen aneinandergereiht. Immer wieder tritt Gott den Beweis seiner Liebe an. Das fängt schon mit der Schöpfung an. Gott schafft sich Menschen. Warum? Weil er jemandem seine Liebe schenken möchte. Und weil er jemandem die Möglichkeit geben möchte, diese Liebe wiederzuspiegeln, zu antworten, wiederzulieben. Er erwählt sich ein Volk, weil er an diesem schwachen, einfachen Volk seine Liebe demonstrieren will. Weil er Menschen überschütten will mit seiner Freundlichkeit. David muss über Gott sagen, gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Oder Jesaja sagt, ich habe dich mit ewiger Liebe geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und dann schließlich der eine große und letzte unüberbietbare Liebesbeweis Gottes, auf den alles zuläuft, die ganze Bibel. Das Kreuz Jesu. Da reißt Gott sich seinen Sohn vom Herzen und lässt ihn an unserer Stelle am Kreuz zugrunde gehen. Eine größere Liebe gibt es nicht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist also der erste Grund, weshalb ich die Bibel das große Passionsbuch Gottes nennen möchte. Gott geht uns nach mit leidenschaftlicher Liebe, mit Liebe, die bis zum Äußersten geht. Und dann der andere Grund, weil die Bibel immer wieder vom Leiden spricht. Spricht davon, dass Menschen untereinander zu leiden haben, von Bosheit, Ungerechtigkeit und Falschheit. Spricht davon, dass die ganze Schöpfung darunter leidet, dass wir Menschen von unserem Schöpfer getrennt sind und dass die Schöpfung sich danach sehnt, dass Gott der Sündengeschichte unserer Welt endlich ein Ende bereitet und sein Reich aufrichtet. Und die Bibel spricht immer wieder vom Leiden Jesu. Und das aber bitteschön nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Vielfach. Das Alte Testament hat eine Fülle von Bildern und prophetischen Zeichenhandlungen, die nur auf Jesus hindeuten und auf sein Leiden und Sterben. Die Fälle, die Gott für Adam und Eva macht, als sie aus dem Paradies vertrieben worden sind. Ein Tier musste sein Leben lassen dafür. Blut musste fließen. Oder der gesamte Opferkult im Alten Testament. Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll. Deinen Sohn, den du lieb hast, sagt Gott. Wir könnten uns jetzt noch Stunden hier aufhalten. Und eines dieser Vorbilder auf das Kreuz Jesu möchte ich heute in den Mittelpunkt der Predigt stellen. Die Freistätte in Israel. Lese dazu aus dem vierten Buch Mose im Kapitel 35, die Verse 9 bis 15. Das steht in Ihrer Bibel auf der Seite 183 im Alten Testament. 4. Mose 35, Verse 9 bis 15. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen. Wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein vor dem Bluträcher, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und die Städte, die ihr zu Freistädten bestimmt, sollen 6 sein. 3 sollt ihr bestimmen diesseits des Jordans und 3 im Lande Kanaan. Diese Zahl 6 und die Anordnung der Städte deshalb, damit von jedem Punkt im Lande Israel eine Freistadt etwa gleich schnell erreichbar war. Chancengleichheit. Das sind die 6 Freistädte für die Israeliten und für die Fremdlinge und die Beisassen unter euch, damit dahin fliehen kann, wer einen Totschlag getan hat aus Versehen. Ein erster Punkt dazu, ein verhängnisvoller Fehler. Ein verhängnisvoller Fehler. Versetzen Sie sich mit mir zusammen etwa 3000 Jahre zurück. Wir sind in Israel unterwegs, in einem malerischen Tal. Vor uns liegen die Berge Ebal und Garizim. Neben uns Ölbäume, traumhaft schön. Ein Stück weit vor uns macht uns ein Grenzstein darauf aufmerksam, dass wir uns auf die Gemarkung Sichem zubewegen. Wir sind noch nicht ganz da, da rennt plötzlich ein junger Mann an uns vorbei. Auf die Frage, wohin er denn wolle, antwortet er nur: Nach Sichem, zur Freistadt. Es gab zu jener Zeit im Volk Israel eine grausame Sitte. Der nächste Verwandte eines Ermordeten oder Getöteten hatte die Pflicht, den Mörder des Verstorbenen zu suchen und nicht zu ruhen, bis er ihn zur Strecke gebracht hatte und ebenfalls getötet hatte. Gott ließ den Israeliten diese Sitte, aber er befahl den Israeliten, sogenannte Freistädte einzurichten. Und in diese Freistädte sollten Unschuldige fliehen können. Denn es kommt ja auch vor, dass jemand durch irgendein dummes Missgeschick zu Tode kommt. Dort sollten sie sicher sein bis zu einem gerechten Gerichtsverfahren. Da ist eine Truppe von Männern bei Holzfällarbeiten beschäftigt. Da wird hart gearbeitet. Plötzlich löst sich das Eisen vom Holz der Axt. Es fliegt los, trifft einen Arbeiter am Kopf und der sackt tot zu Boden. Alle Arbeiter springen dazu und derjenige, der das verursacht hat, sieht, dass er den Tod eines Menschen verursacht hat. Er springt auf und rennt los. Er rennt so schnell er kann, so schnell ihn die Beine tragen, bis zur totalen Erschöpfung. Dann passiert er den Grenzstein und bricht zusammen. Aber er ist gerettet, denn er ist ja in der Freistadt. Wir lächeln heute vielleicht über so etwas wie Blutschuld. Denn bei uns ist man eher so auf dem Trichter, dass man sagt, ja gut, wollen wir mal sehen, auf den Prozess lasse ich schon ankommen. Und bei uns droht einem ja höchstens eine Haftstrafe. Gott gegenüber Und dem Zorn Gottes gegenüber wird heute ähnlich gedacht. Wer ist Gott denn schon noch? Bestenfalls ein Lückenbüßer. So ein Platzhalter für die religiöse Lücke, die ich eben in meinem Leben habe. Und man braucht ja schließlich ein Stück Religion für sein Leben. Aber ansonsten ist Gott eben der senile alte Hampelmann, der zu meinem Leben nichts zu sagen hat. Was für eine tödliche Täuschung. Wir stolpern so nach unserem eigenen Gusto durchs Leben und merken gar nicht, dass uns das Gesetz Gottes auf den Fersen ist. Wir lachen ja manchmal so über die kleinen Kinder, die in die Ecke stehen und sich die Hände vor die Augen halten und sagen, ich sehe dich nicht und du siehst mich auch nicht. Aber diese Haltung ist Gott gegenüber erschreckend weit verbreitet. Ich kümmere mich nicht um ihn und dann kann es ihn ja auch nicht geben. Was für eine tödliche Täuschung. Wissen wir es noch, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Haben wir da noch eine Ahnung davon, dass Gott ein eifernder, heiliger Gott ist, der Sünde sieht und straft? Mag sein, dass wir Gott nicht beachten, aber das Gesetz ist ein unerbittlicher Buchführer. Wenn wir den Mann, der da nach Sichem geflohen ist, fragen würden, warum er das tut, dann würde er sagen, meine Schuld treibt mich. Wieder sowas, was nicht in unsere Zeit passt. Aber ich bin je länger, je mehr der Überzeugung, dass es noch nie eine Zeit gegeben hat, die für die Bibel passend gewesen wäre. Meine Schuld treibt mich. Das passt nicht in unsere Zeit. Über Schuld spricht man nicht. Man hat sie nicht. Schuld haben, wenn dann die anderen. Es wird heute in Managerseminaren zum Beispiel beim Thema Menschenführung nicht mehr über Schuld gesprochen. Man spricht über Fehler. Wenn man über Schuld spricht, dann hemmt das das Arbeitsklima. Das legt einen Menschen so fest. Das klingt so endgültig. Aber genau das ist das Problem mit der Schuld. Sie ist endgültig. Sie wird zu einem gültigen Teil unserer Person bis zum Ende unseres Lebens. Endgültig. Und es gibt nur einen Ort in dieser Welt, an dem diese Schuld in alle Ewigkeit rechtsgültig aus meinem Leben getilgt werden kann. Und das ist die große Freistatt Gottes für Sünder, das Kreuz Jesu. Aber wie so oft im Alten Testament sind die Bilder, die auf Jesus vorausdeuten, wie Schatten, die von einem großartigen Bild geworfen werden. Man kann die Umrisse erkennen, aber das Eigentliche ist noch viel herrlicher. Zu den Freistädten in Israel durfte einer fliehen, der aus Versehen einen anderen erschlagen hatte. Aber zum Kreuz Jesu darf ich kommen, obwohl ich genau weiß, dass ich wider besseres Wissen gehandelt habe. Es wird ja keiner von uns aus Zufall schuldig. Es kann niemand sagen, oh weia, jetzt habe ich gesündigt und habe es überhaupt nicht gemerkt. Keiner von uns sündigt per Zufall. Wir sind Sünder. Und deshalb sündigen wir. Aber eben weil das so ist, darf ich zu Jesus kommen. Obwohl das kein Zufall ist, dass ich schuldig geworden bin. Das Kreuz Jesu ist die Freistatt für Sünder, für für Menschen, die das gerechte Verdammungsurteil Gottes verdient haben. Zweitens, sind sie schon da? Ich muss Ihnen an diesem Punkt einfach diese persönliche Frage stellen. Sind Sie schon da? Sind Sie mit Ihrer ganz persönlichen Schuld schon bei Jesus angekommen? Oder schleppen Sie sie immer noch mit sich herum? Es gibt ja die verschiedensten Arten, mit Schuld umzugehen. Die beliebteste ist die, dass man wartet, bis Gras drüber gewachsen ist. Nur das Problem ist, dass wir so nicht mit unserer Schuld fertig werden. Außerdem kommt in gewisser Zeit garantiert irgendein Rindviech und frisst das Gras runter. Der Mann, der zur Freistatt geflüchtet ist, war nicht so dumm zu warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Er ist um sein Leben gelaufen. Er hat gewusst, meine Schuld holt mich ein, garantiert. Er hat sich nicht um die Schuld der anderen gekümmert. Er hat nicht gefragt, wer denn dieses Metallteil falsch an der Axt montiert hat. Sondern er ist gelaufen, was die Beine hergaben. Zwischen diesem Totschläger und uns gibt es nämlich eine grausame Parallele. Der Totschläger hat gewusst, dass er sein Leben verwirkt hat. Wenn er den Blutschuldigern in die Hände fällt, dann ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. Die Auswirkung der Sünde ist heute genau die gleiche. In dem Augenblick, in dem ich sündige, habe ich mein Leben verwirkt. Ich habe mit meinem Leben gespielt und verloren. Und zwar nicht vor irgendwem, sondern vor dem höchsten Richter, vor Gott selbst. Und deswegen muss ich Ihnen einfach diese persönliche Frage stellen, sind Sie schon da? In dieser Freistatt? Sind Sie schon angekommen unterm Kreuz Jesu? Haben Sie ihm das schon gesagt, was Ihnen das Gewissen zermartert, was Sie nicht schlafen lässt? Haben Sie ihm das schon erzählt, weswegen Sie nicht mehr in den Spiegel schauen wollen? Sind Sie schon losgeworden? Stehen Sie schon auf Vergebungsboden? Ich möchte Ihnen Mut machen, tun Sie es doch heute. Gehen Sie zu Jesus und schämen Sie sich nicht, das vor ihm auszusprechen, was Sie belastet. Und wenn Sie es alleine nicht schaffen, es sind genügend Menschen hier, die Hilfestellung leisten können. Aber lassen Sie diesen Tag nicht vergehen, ohne das, was Sie verfolgt, loszuwerden. Nun drittens, Gott sei Dank, hier hinkt das Bild. Gott sei Dank, hier hinkt das Bild. Der Mann, der da in die Freistatt geflohen ist, wartet auf ein faires Verfahren. Jetzt kommt der große Unterschied. Wer zu Jesus flüchtet, der geht dahin, wo das Gericht schon stattgefunden hat. Nochmal. Wer zu Jesus flüchtet, der geht dahin, wo das Gericht schon stattgefunden hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, sondern er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus ist die Versöhnung für unsere Sünden und nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Sie müssen keine ewigen Strecken zurücklegen. Die Freistatt Gottes ist nur ein Gebet weit entfernt. Wer zur Freistatt Gottes Zuflucht nimmt, den kann niemand mehr angreifen. Wer seine Schuld zu Jesus bringt, der ist sicher vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht, vor dem Teufel und sogar vor seinem eigenen Herzen. Meine Schuld und diese Welt mag mit 1000 Klammern an mir zerren und mich halten wollen, sie hat kein Recht dazu. Denn ich befinde mich in der Freistatt, die Gott verordnet hat, unter seinem Kreuz. Martin Luther hat das einmal so formuliert: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Wer so mit seiner Schuld zu Jesus geht, der steht mit seinem Leben auf einem sicheren Fundament. Gott gegenüber und den Menschen und der ganzen Welt gegenüber. Hatte neulich einmal das Vorrecht, mit einem Bruder aus Äthiopien zu sprechen. Äthiopien war lange Zeit von Kommunisten regiert und einer seiner besten Freunde war auch Kommunist gewesen. Er sagte einmal zu ihm: Aidiko, du bist der dümmste Mensch, den ich kenne. Wieso? Ja, als Pastor hast du ja nicht mal eine Altersversorgung. Die äthiopischen Pastoren kennen so etwas nicht. Gibt's keine Rente. Du hast ja nicht mal eine Altersversorgung. Ich bin in der Partei, ich bin hier gut versorgt. Mir kann keiner was, aber du? Aidiko antwortet ihm nur und sagt: Der Gott, der mich so liebt, dass ich mit meiner Schuld zu ihm kommen kann, der wird auch in den restlichen Bereichen meines Lebens für mich sorgen. Da habe ich keine Angst. Kurze Zeit später wird das Regime gestürzt und dieser kommunistische Parteigänger landet im Gefängnis, weil er mit manchen anderen Parteigenossen so manches Mordkomplott geplant und durchgezogen hatte. Aidiko besucht ihn im Gefängnis und sein Freund sagt zu ihm: Du, ich war der Dumme. Zeig mir doch den Weg zu dem Gott, den du kennst und dem du vertraust. Unter dem Kreuz Jesu werden geplagte und gehetzte Menschen zu fröhlichen und gewissen Gotteskindern. Wer mich von meiner Schuld befreit, der wird auch in allen anderen Bereichen meines Lebens für mich sorgen. Wer mich so liebt, dem kann ich vertrauen wie ein kleines Kind. Amen.